Cork Coffee Break, der Interview-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cork Coffee Break. Mein Name ist Steffen Richter, an meiner Seite, wie immer, der fabelhafte Jörg Sundergötter.
Das bin ich. Hallo Steffen.
Hi Jörg, ich freue
mich. Wieder mal sehr schön dabei zu sein.
Ja, und wir sind heute mit einer besonderen Folge unterwegs, besonders in verschiedenen Hinsichten. Wir haben das erste Mal zwei Gäste und wir sind mal wieder outdoor. Wir sitzen am Rhein, direkt am Rhein. Auf den Fotos könnt ihr das dann sehen. Und vor allen Dingen, wir sind bei einem Live-Event.
Genau, deswegen ist es auch ein bisschen laut im Hintergrund unter Umständen. Aber wie kann es schöner sein? In Sichtweite zum Rhein und hat zwei tolle Gäste hier sitzen, die sich, glaube ich, schon fragen, geht's mal los?
Wann geht's endlich los, genau.
Braucht ihr uns dafür überhaupt?
Genau. Wollen wir verraten, wer dabei ist?
Ich bitte darum.
Ja, genau. Also wir freuen uns, wie gesagt, das erste Mal zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Wir schauen auf zu Johannes und Kaspar und würden euch einfach bitten, dass ihr euch am Anfang gerne mal vorstellt. Kurz sagt, wer ihr seid, was wir hier tun, wo wir sind. Genau.
Ja, mein Name ist Johannes Arzberger. Ich bin Keyboarder in der Jan Delay Band und wir spielen heute hier ein Konzert und ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Ich bin Kaspar Wiens, eher wahrscheinlich bekannt als Tropf. Ich produziere mit Jan die ganzen Platten und bin auch Live-Mischer. Deswegen bin ich heute auch hier und werde die ganze Show mischen.
Ja. Und wir haben eben schon so einen kleinen Vorgeschmack gehabt. Das klang fantastisch, oder?
Auf jeden Fall. Also wie ich eben schon gesagt habe, ich bin wirklich, als ich ankam, meinem klopfenden Herzen hinterhergelaufen. Endlich wieder Live-Musik. Es ist einfach schön. Ja. Es ist toll, diesen Sound zu hören. Und wenn man so diese Bässe hier anrollen fühlt, das ist einfach geil.
Absolut.
Mann.
Ich habe es auch sehr vermisst.
Lasst uns kurz starten. Wir sind hier mit Jan Delay unterwegs. Wir haben es eben schon gesagt. Das ist einer der beständigsten Acts, kann man, glaube ich, sagen, in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Ihr seid Teil dieses Projekts. Im Gegensatz zu Jan ist das natürlich schon so, dass ihr euch trotzdem frei bewegen könnt. Und das soll gar nicht despektierlich klingen oder so, aber ihr spielt also quasi mit ihm, seid auf einer großen Bühne, könnt euch aber trotzdem ganz locker in der Öffentlichkeit bewegen. Ist das ein Vorteil? Ist das was Cooles, dass man so beides hat?
Auf jeden Fall. Also finde ich. Ich kenne ja Jan sehr gut. Ich meine, wir sind seit über 30 Jahren gute Freunde. Und natürlich ist das ein Vorteil, wenn man sich frei bewegen kann. Wenn man nicht irgendwie in einem Restaurant sitzt und während des Essens auf ein Autogramm angesprochen wird und so. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und eben trotzdem das alles miterleben kann. Ne? Mhm. Die ganzen Vorzüge hat, ohne die negativen Seiten davon zu haben. Das ist auf jeden Fall sehr schön.
Total, ja.
Wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen schon, dass Corona vieles verändert hat. Haben darüber gesprochen, dass es schön ist, jetzt wieder Live-Konzerte auch zu haben. Wie habt ihr die Zeit überbrückt, bis es wieder losging mit Jan oder auch euren anderen Projekten?
Studio viel natürlich. Mhm. Das ist ja Gott sei Dank für mich möglich, dass man eben diese beiden Standbeine hat. Wir haben dann ganz schnell gemerkt, weil eben Jan auch, bei Jan ist es ganz wichtig, dass man live spielt, wenn eine Platte rauskommt. Deswegen haben wir die Platte dann auch sofort verschoben, als klar war, dass man nicht spielen kann.
Ah ja. Mhm.
Und haben uns dann einfach noch mehr Zeit im Studio genommen und haben das alles ganz entspannt angegangen. Und deswegen bin ich relativ gut durch die Zeit gekommen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ja, bei mir war es eigentlich auch so, es war jetzt nicht so viel im Studio. Ich habe zwar mein Home-Studio, wo ich viel machen kann. Für mich war es mehr die Zeit mit der Familie, die so richtig mal auszukosten, endlich, weil man ja auch viel unterwegs ist manchmal und diese Zwangspause gut war irgendwie. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, das zu sagen, weil es vielen anderen nicht gut ging. Und
ja.
Aber das war, so war es halt bei mir. Und genau, da hat man auch viele neue Erfahrungen gesammelt,
sag ich. Aber du hast nicht die Zeit wie so viele genutzt, um zu schreiben.
Doch,
du hast
auch.
Du bist Live-Keyboarder, aber
genau.
Auch Komponist.
Genau, also ich schreibe oder produziere viel auch für andere Künstler und habe da auf jeden Fall auch viel gemacht, ja. Auch ein eigenes Projekt tatsächlich mal auf die Beine gestellt, was ich schon immer mal machen wollte, wirklich ein Solo-Projekt.
Das ist spannend.
Und genau, nennt sich Joha, habe eine LP quasi mit Label namens Block Opera rausbringen können. Das war super, dass ich da die Zeit dann echt für hatte, auf jeden Fall.
Klasse.
Ja.
Genau. Ja, jetzt sind wir natürlich nicht immer an dem Stand von heute gewesen. Irgendwann hat bei euch alles mal angefangen. Es ist immer für uns interessant zu erfahren, wer waren so eure Peers? Also wer hat bei euch die Leidenschaft geweckt? Gibt es da einen Menschen vielleicht oder gibt es da irgendeine Situation, was so diese Begeisterung und die Leidenschaft für Musik einfach initiiert hat?
Bei mir war das keine Person, sondern Rap. Mhm. Also als Beat Street lief irgendwann im DDR-Fernsehen tatsächlich das erste Mal in Deutschland, weil die zeigen wollten, dass auch in Amerika soziale Ungerechtigkeit stattfindet. Und so lief im DDR-Fernsehen Beat Street. Und wir in Hamburg, ich habe DDR 1 und 2 empfangen und da habe ich Beat Street gesehen und das war so eine Initialzündung. Das war, wollte ich sofort anfangen zu breaken, zu sprühen und irgendwas mit Mucke zu machen. Und habe mir zwei Plattenspieler von den Dachböden meiner Nachbarn ausgeliehen, sage ich mal. Hab da aus einer Plastiktüte eine Slipmat ausgeschnitten und 10 Pfennigstücke auf das System geklebt, damit ich scratchen kann und so. Und das waren so meine ersten musikalischen Gehversuche, Tape Loops machen und sowas alles. Mhm. So. Mhm.
Cool. Wie alt warst du da?
13? Ja, 13. Mhm. Mit 13 ging das los, auf jeden Fall. Und dann mein erstes Musikinstrument, wie der Zufall so will, war ein Korg M1. Tatsächlich.
Okay, weil man damit wahrscheinlich viele, viele verschiedene Sounds gleichzeitig
Beats
machen kann.
Dann. Ja, also das war auch, man musste ja auch die Eltern überzeugen. Ich hatte natürlich selbst noch nicht genug Geld, um einen Sampler mir leisten zu können und sowas. Ich hatte Klavierunterricht und für meine Eltern war dann der logische Schritt, kriegt er halt ein Keyboard so zu Weihnachten. Und das war dann Korg M1 und da habe ich dann den Step-Sequencer bis zum Erbrechen ausgenutzt. Und als es da nicht mehr weiterging, kam dann der Sampler dazu. Und das Korg ist aber auf ewig Zeiten mein Master-Keyboard geblieben sozusagen. Auch wenn ich dann quasi andere Sounds damit abgespielt habe.
Das habt ihr jetzt noch im Studio
stehen. Witzigerweise, Mike Schott sagt euch doch bestimmt auch was. Ja, ja, der war, wir haben für den... Der Schmidt, der hat im Studio mit bei mir was aufgenommen für seine aktuelle Platte. Und dann kam Mike, um Keyboard zu spielen und hat nichts selber mitgebracht, hat sich umgeguckt und da stand alles Mögliche, steht bei uns rum. Und dann sah er das M1, das M1, das ist doch geil, das nehme ich. Ich war so, echt? Bist du dir sicher? Er so, ja, ist kein Problem. Und hat da Sounds rausgeholt, dass ich dachte, krass, Alter.
Ja.
Also ich finde das immer noch, wenn du Hausproduktionen hörst aus der Zeit.
Die Orgel, Piano.
Krass.
Auf jeden Fall.
Das setzt sich so derartig durch.
Ey, also und das war das Keyboard. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich war mal der Keyboarder von der Jan Delay Band tatsächlich.
Doch, stimmt, das hast du letztens
mal erzählt. Der erste Jan Delay Gig war Weihnachten, Heiligabend 99 im Molotow. Mhm. Da haben wir die ersten Reggae-Songs von der Reggae-Platte. Vergiftet war da schon dabei. Ja. Da habe ich auf dem M1 Keyboard gespielt.
Cool. Jobs.
Genau.
Wie geil.
Wer weiß, das steht bestimmt bald wieder auf der Bühne. Kann ich mir vorstellen.
Ah. Wie war es bei dir, Johannes, mit dem Piers?
Auch so viele Leute irgendwie. Also ich glaube, mein Schwager hat mir mal meinen ersten Synth quasi geschenkt. Das war so ein Yamaha, ich weiß nicht mehr, also nicht der DX7, sondern eine kleine Version davon. Ich weiß gerade nicht genau, wie der heißt.
DX21 oder so. Da gab es ja einige, mit so Mini-Tasten sogar.
Genau, ein ganz kleines Ding irgendwie. Ah, cool. Und das hat mich dann total gekriegt und da war die ganze Synthi-Welt nicht mehr wegzudenken. Also hat sich natürlich weiterentwickelt. Ich habe mir dann irgendwann mal tatsächlich einen Poly-6 geschenkt bekommen. Da wusste ich noch nicht so richtig, was das jetzt ist. So irgendein Mischer bei einem Gig, der hatte das dabei und meinte so, ja, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Willst du es haben? Nimm doch mit, so. Okay, nehme ich mal mit. Und jetzt heute, das war jetzt schon...
Gute Gelegenheit.
Dachte ich, okay, krass, dass das einfach mal so weg, jemand einfach schenkt. So. Nochmal auf die Frage zurückzukommen. Über meinen Schwager habe ich viel Musik kennengelernt in so meinem Alter, so 10, 11, 12 so, und dann auch viel in die Hip-Hop-Welt dann irgendwie gekommen. So eine Groove Jazz mit Jazzplatte hat mich dann richtig beeindruckt und wusste auch so, Jazz und Hip-Hop ist auf jeden Fall die Richtung irgendwie, die ich auschecken will. Und und dann auch so dieses ganzen Soul, so diese Soul-Magazine dann damals auch irgendwie gelesen und da dann, ja, irgendwie ging es damit so los. Mhm. Und nebenbei natürlich aber auch Klavierunterricht genommen und
hast du dann so eine klassische Ausbildung?
Ja, also ich hatte früh schon klassischen Klavierunterricht, aber hatte dann irgendwann einen Blues-Klavierlehrer, also der speziell Blues gespielt hat, und das hat mich noch mehr dahin gebracht, dass ich dann dran geblieben bin und habe dann auch Jazz-Piano, also es gab nur ein Jahr, wo ich wirklich keinen Unterricht hatte bis zum Studium.
Mhm. Aber dann hast du Groningen.
Ja, ja. Genau.
Jazz-Piano.
Da habe ich dann Jazz-Piano studiert, mhm. Genau. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen.
Hast du eigentlich noch Kontakt zu dem Blueslehrer?
Nee, weißt du leider noch, nicht. Das ist gemein. Warte, Klinkebiel.
Aber er hat auf jeden Fall nachhaltige Spuren.
Auf jeden Fall. Der hat einfach gesagt, der Junge musste einfach nur draufhämmern und jetzt nicht so die Technik, sondern einfach das Klavier irgendwie fühlen. Und das hat irgendwie viel gebracht, auf jeden Fall.
Cool. Ja. Mhm. Ja. Man könnte ja jetzt so fragen, ja, Jazzpiano studiert und dann Hip-Hop. So, also man muss bestimmt nicht Jazzpiano studieren, um Hip-Hop zu spielen. Aber wie spielt man Hip-Hop?
Wie spielt man Hip-Hop? Also ich hatte schon immer den Eindruck, dass die ganzen Jazz-Einflüsse also schon stark im Hip-Hop stattfinden. So, ne?
Ja, also es ist eigentlich eine, vielleicht eine dämliche Frage, aber es ist so ein bisschen Soul, es ist ein bisschen Jazz und ein bisschen Funk. Und irgendwie das, aber was lässt man weg davon, dass es hinterher Hip-Hop ist?
Oh, weiß ich gar nicht, wie ich das sage.
Naja, also ich meine, klar, Hip-Hop basiert auf, ne, ich habe über Hip-Hop Musik kennengelernt sozusagen. Ich habe mich dann gefragt, okay, was ist das für ein Sample? Dann stößt man darauf, dann holt man sich die Platte, dann lernt man es kennen.
Man kommt eher von dem Weg, ne?
Genau, und was glaube ich, was man da, also was beim Hip-Hop wichtig ist, ist, dass man irgendwie das reduce to the max sozusagen, dass man irgendwie es schafft, einen Viertakter zu finden, der in einer Schleife funktioniert auf Dauer. Mhm, so, ich glaube, wenn du beim Hip-Hop anfängst, zu viel, noch hier noch ein C-Teil, da noch ein Bla und zu aufwendige Kompositionen zu machen, dann klingt es halt eben eher nicht mehr nach Hip-Hop, so, sondern man versucht irgendwie alles so reduziert zu machen, wie es nur möglich ist, dass es über einen 3,5-Minuten-Song funktioniert.
Oh, dann könnte ich mir das vorstellen, das sind ja Samples aus den Soul-Scheiben der 60er, 70er.
Genau.
Und ja, das sind ja die instrumentalen Dinge, die man aus Soul-Scheiben, also Rhodes-Licks und so weiter, Basslines.
Genau.
Und das wäre ja Rhodes-Licks, das wäre ja eigentlich so der Part, den man spielt als Keyboarder in einer Live-Hip-Hop-Band. So.
Genau, genau. Das kommt jetzt ja nicht dadurch, dass du dich auf 4 Takte oder so reduzierst und da versuchst, das reinzukriegen, sondern eben, du ja sagst, aus diesen Soul-Songs, so, die einen ganz anderen Aufbau haben, wo man auch ganz anders sich darauf vorbereitet, sage ich jetzt mal, genau, aber es ist auch ein bisschen, was man jetzt heute auch damit macht, ist ja auch nochmal was anderes. Manchmal sucht man ja auch wirklich nur ein Loop oder etwas, was gut im Hip-Hop funktioniert.
Das ist halt, die Typen, die angefangen haben, Rap zu machen, die haben ganz normal wie wir auch irgendwann die Plattenregale ihrer Eltern gestöbert. Und da stand halt in dem Falle, Gott sei Dank, irgendwo in New York, in der Bronx oder so, haben die Eltern halt geile Soul-Mucke gehört und dann haben die Kids sich das genommen und gesampelt.
Ja.
So.
War das für dich dann auch der Anlass, in Plattenläden zu gehen, in Secondhand und zu stöbern und nach Samplestoff zu suchen?
Absolut. Es gibt einen Plattenladen in Hamburg, das war mein absoluter Lieblingsladen, der ist Checkpoint Charlie. Da konnte man sich ins Schaufenster setzen, da waren die Plattenspieler, wo man dann eben sich Platten durchhören konnte. Da haben wir uns mit Riesenstapeln hingesetzt, da durfte man auch noch drinnen rauchen und so. Und saßen da teilweise 3,5 Stunden und haben uns durch die Plattenberge durchgehört. A, um Samples zu finden, aber natürlich auch, um Rap-Platten zu kaufen und alles Mögliche.
Ja, so. Ja. Aber ich denke, können wir auch vorstellen, dass du irgendwie nach einem Hook suchst oder nach einer Atmosphäre irgendwie.
Ja, ja,
oder?
Genau.
Man sucht also irgendwie, was kickt dich so?
Voll.
Was,
Und man muss eben, man kann halt eben dann auch nicht, gerade wenn man nach Samples sucht, reicht es ja nicht, einmal einen Song kurz anzuspielen, sondern du musst das durchhören, weil es kann sein, dass irgendwann nach 2:30 kommt auf einmal der Drumbreak oder der, das, was auch immer, die Saxophonfigur oder der kleine Moment, den man eben benutzen will. So, ja. Das braucht sehr viel Zeit.
Für das Intro oder, oder die eben die Snare.
Genau, exakt. Ja, so sieht's aus.
Wie funktioniert ihr jetzt in der Band künstlerisch? Wie muss man sich das vorstellen? Wie entwickelt ihr Songs? Trefft ihr euch? Ist das abhängig von Muße auch oder von anderen weichen Faktoren? Also wie funktioniert das?
Also bei Jan ist es jetzt so, der, bevor man dann wieder eine Platte macht oder Band-Sessions macht oder so, der hat immer schon der pfeift irgendwelche Melodien in sein Handy und hat schon ungefähre Vorstellungen von, was für eine Klangwelt er haben will und was für eine Ästhetik ein Song haben soll. Und dann kommt die komplette Rhythmusgruppe zusammen und fängt an zu spielen. Ja. So. Und dann hat man irgendwann, sagt man, okay, das ist eine geile Strophe. Was könnte man jetzt, wie könnte man in den Refrain kommen? Was macht man so? Ja. Dann nehmen wir das alles auf, dann setzen wir uns nochmal hin, schnippeln, machen, tun, erstellen eventuell erstmal eine Demo-Version und dann kommt man nochmal zusammen, wenn der Song irgendwie weiterentwickelt ist, Jan vielleicht auch schon Textideen hat und so weiter oder man denkt, oh, jetzt brauchen wir aber noch ein C-Teil und so. Und das passiert dann immer mit den Musikern. Also so, das ist
echt, also es ist super cool, weil du halt auch als Instrumentalist in einem Bandgefüge schreibst, das ist toll. Das ist gar nicht so häufig, also dass wirklich so Jan ja auch sagt, so ey, wir brauchen eine Bassline und dann wird erstmal, also Ali sucht dann was so, ne? Und dann hat man wirklich freie Hand, was diese das Schreiben betrifft. Ja. Das ist nicht so ganz.
Also die Band ist immer in der GEMA-Klammer, sage ich mal.
Es ist, eben das ist echt cool.
Alle zusammen komponieren sozusagen. Mhm. Ja.
Echte Teamwork dann quasi.
Absolut, voll.
Und ein guter Song braucht Zeit, oder?
Ach, voll. Also naja, es kommt drauf an, ne? Manchmal fällt schnell, irgendwas raus und es ist total geil und manchmal sitzt man ewig dann und es fliegt am Ende doch von der Platte, weil es irgendwie nicht funktioniert. Also gibt's alles.
Was macht denn einen guten Song aus? Also wann ist denn ein guter Song?
Das ist eine philosophische Frage. Ja,
wenn man ihn zum 10. Mal... Noch nicht.
Ich gebe jetzt mal die Antwort, die Jan immer auf sowas gibt. Oder den Tipp, den Jan immer Leuten gibt, die ihn fragen, so ey, was soll ich denn machen, um weiterzukommen, ist immer so genau das, lass dir Zeit. Wenn du denkst, der Song ist fertig, leg ihn 3 Monate in den Schrank, denk nicht dran, hol ihn nach 3 Monaten wieder raus, hör ihn dir an. Und wenn du dann immer noch denkst, dass er geil ist, dann könnte das Potenzial haben. So. Ja. Das ist meistens ein ganz guter Tipp. So. Und ich weiß nicht, was ich sage. Also zum Beispiel, es gibt so Songs, wie Eule zum Beispiel ist so ein Song, der klingt immer gut, wenn die dann, egal wo wir den spielen, so, der klingt immer gut. Das ist einfach, manchmal hat man so das Glück, dass eine Komposition einfach irgendwie so, da hat alles irgendwie seinen Platz, alles ist an der richtigen Stelle. Ich will nicht sagen, dass unsere anderen Songs scheiße klingen, aber es gibt manchmal so Songs, wo da muss man eigentlich gar nicht mehr groß, da muss ich gar nicht mehr groß schrauben am Mischpult oder so, das ist einfach so, da sitzt
und wenn
alles.
Du dich dann noch nur mit dem Klavier an diesen Song traust
auch,
und den mal in eine, sagen wir mal, Piano-Ballade umwandeln könntest, dann ist es auch, finde ich, ein Zeichen dafür, dass der Song wirklich gut
voll
funktioniert.
Oder wenn Coverbands Songs spielen und du merkst, da klingt er auch gut.
Ja, zum Beispiel. Ja, genau.
Super.
Ja. Also da kommt oder auch Remixen irgendwie, das ist ein Pakt, dass man damit noch mehr machen möchte.
Ja, okay.
Voll.
Aber du hast ja bestimmt auch einen sehr großen Erfahrungsgeschatz. Ich habe mal geguckt, bei Discogs hast du 100 Einträge.
Wow.
Ja, also okay. Ich es sind jetzt auch nicht immer irgendwie immer die gleichen Auskopplungen oder so, sondern das sind eben 100 Produktionen.
Ja.
Und das sind ja auch ganz unterschiedliche Künstler, mit denen du dann zusammengearbeitet hast als Produzent.
Ja.
Als Produzent hast du eine andere Rolle, glaube ich.
Voll. Vor allem ist das Wort durch Hip-Hop so ein bisschen in eine falsche Ecke gekommen. Also bei Hip-Hop nennt man den Produzenten den, der den Beat macht. So, eigentlich ist das Komponist, wenn man so will. Ne? Also so der Begriff ist verschwimmt so ein bisschen. Ja. Im Bandzusammenhang zum Beispiel, bei den Sessions ist meine Aufgabe relativ entspannt. So, ich drücke Aufnahme, wenn ich denke, jetzt sind wir soweit und sage, oh, vielleicht sollten wir den Sound in einer Oktave höher nehmen oder so. Oder so, ne? Ich habe irgendwie das Endkonstrukt so ein bisschen im Kopf und versuche zu sagen, ah, hier vielleicht so, aber da bin ich kompositorisch gar nicht so wahnsinnig gefordert, so, dafür haben wir eben die geilen Musiker und Jan und da brauche ich nicht noch groß dazwischen funken, es sei denn, ich habe mal eine geniale Idee, was sehr selten vorkommt. aber und beim Hip-Hop ist es eben so, da war ich derjenige, der den Beat gemacht hat sozusagen.
Ja.
Es sei denn, man hat eben so, ich arbeite lieber in Bandkonstrukten, als es dann beim Hip-Hop losging, dass man so Beat-CDs rumgeschickt hat und ne, so da war ich dann irgendwann raus. Das hat mir keinen Spaß gemacht. So, ich arbeite wirklich lieber mit einem Künstler zusammen, im Bestfall am ganzen Album, weil man dann irgendwie eine runde Sache kreieren kann, anstatt dass ich irgendwie versuche, bei XY noch einen Song unterzubringen. Deswegen bin ich total stolz, dass du mir gerade gesagt hast, ich habe 100 Einträge. Wahnsinn.
Ja, also wir können die Referenzen gar nicht alle aufschreiben. Es war einfach viel zu viel. Aber es ist das tatsächlich so, dass du bei der Produktion noch in Alben denkst? Weil das ist ja ein Zyklus, der mehr und mehr verschwindet bei veränderten Vertriebskanälen. Also das ist
ja, das noch so? Ich glaube, das wird sich bei uns auch nicht mehr ändern, ehrlich gesagt. Also dieses irgendwie jeden Monat einen Song raushauen und dann irgendwann sagen, jetzt ist ein fertiges Album daraus geworden. Also ja, wir denken in Alben definitiv und das macht ja auch Spaß. Also so, mir macht es mehr Spaß, glaube ich.
Auf jeden Fall. Also ich denke auch, ist auch abhängig, wer oder für wen die Musik ja so ist. Ne? Also
ja,
wenn ich jetzt als Musiker und der es ja auch studiert hat, dann höre ich mir natürlich viel lieber die Alben an und nicht nur ein Song zum Beispiel oder so. Und würde auch lieber ein Album machen, um noch mehr zeigen zu können, einfach so alles in irgendwie einen Song zu stecken. Da sind ja natürlich so die Unterschiede auch so in den Stilistiken. Und deswegen finde ich es richtig cool, wenn noch Alben stattfinden. Ja. So,
das ist eben genau auch wieder das Zeitding, ne? Wenn du eben die ganze Zeit immer aktuell sein willst und eben viele Streaming-Klicks erzeugen willst und dann musst du eben dich A, einmal dem Sound anpassen und B, immer schnell raushauen und dann hast du halt eben nicht genau, vielleicht nicht diese 3 Monate, um einen Song mal liegen zu lassen.
Ja.
Da setzt man dann eher auf Quantität als auf Qualität und das ist, vielleicht sind wir irgendwie auch Dinosaurier, was das angeht und haben nicht mehr lange eine Chance damit, aber solange es geht, werden wir auf jeden Fall in diesem Album denken bleiben, glaube ich.
Es scheint nicht so zu sein.
Es scheint so, ja, zu sein, es hängt an, es ist ja wahrscheinlich abhängig, ne? Wie gesagt, wer da auch hinter steht. Also
wenn es jetzt um Streaming-Formate geht, stellt ihr auch fest, dass ihr euch kompositorisch anders verhaltet? Also dass ihr denkt, da musste die Hook musste sofort nach 5 Sekunden raushauen?
Überhaupt nicht. Haben wir bisher noch nicht gemacht. Wird auch, glaube ich, nicht passieren, weil das hat ja mit Musik nichts zu tun. Ne? Also
das
so,
ist ja auch ähnlich angeknüpft an dem Albumdenken wiederum.
Genau.
So, ne? Also ist man darauf aus, jetzt möglichst viele Streams zu bekommen? Wie viel Aufmerksamkeit kriegt man auf einen Song? Da muss natürlich, darf kein Intro mehr sein, dann muss die Hook direkt schon nach 5 Sekunden kommen und so. Das wäre, oder also kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee.
Aber ich will auch gar nicht Jan jetzt da, irgendwie das schlecht. Ja, also es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass ich irgendwelche, dass hier ein Bashing stattfindet. Nee, Leute machen das, wie sie wollen und Leute, die schnell sind und also zum Beispiel Samy Deluxe wäre jemand, der könnte locker jede Woche einen Song raushauen und der wäre auf einem hohen Niveau, weil der einfach einen unfassbaren Output hat. Ja, so. Ja. Das gibt's natürlich auch so, ne? Also es soll jetzt gar nicht so sein, dass das ist besser, das ist schlechter. Aber eben, wenn man das als Anlass nimmt, um einen Song anders zu strukturieren, dann finde ich es gefährlich. Also wenn das quasi die Prämisse ist.
Ja, genau.
So,
genau.
Wenn du sagst, ey, der Song, da muss der Hook halt sofort kommen, dann muss er sofort kommen. So, aber nicht, weil Spotify das so will und der Algorithmus das so will, sondern weil der Song das so will.
Ja. Ja.
Trotzdem, wir machen Popmusik, ne? Also wir haben Songs, die haben Strophen, die haben ein Refrain, vielleicht ein Zeter. Also wir sind ja schon auch sehr in einer gewissen Form drin, die sich so entwickelt hat, die, weißt du, damals war es dann Radiotauglichkeit oder so, ne? Also keiner ist davor gefeit. Wir machen das ja genau so. Wir wollen ja auch, dass eben ein Song zugänglich ist. Sonst könnten wir auch 12-Ton-Musik machen. So.
Das ist ja auch so, die Zielgruppen verändern sich ja nicht. Also die Menschen, die eure Musik hören, bleiben ja die gleichen. Die nutzen nur andere Medien. Ja?
Richtig.
Und da ist dann die Frage, orientiere ich mich am Menschen oder orientiere ich mich an dem Medium?
Mhm. Ja, richtig.
Absolut. Ich möchte ungern unterbrechen. Wirklich. Aber wir müssen diese Dose ins Spiel bringen.
Hey, ich guck die ganze Zeit schon, was ist da drin.
Ja.
Ne?
Du machst sie auf.
Und du holst was raus.
Komm. Ich hol was raus.
Ich mach sie auf und du holst was raus.
Genau, vielleicht noch kurz, wenn die Jungs das aufmachen, die Erklärung. Magst du das sagen?
Ja, also wir haben in dieser Dose Dinge versteckt oder jemand. Wir wissen das auch nicht immer. Das ist so ein assoziatives Spiel. Greif einfach rein und schau, was du erwischt
und was dazu sagen.
Was dir dazu einfällt. Ein.
Eine Klinke halte ich hier. Ein das Teil von, also dazu würde ich sagen, der Gitarrist hat heute Abend ein Problem. Hier ist nämlich ein abgeschnittenes Klinken, eine abgeschnittene Monoklinke halte ich gerade in der Hand. Das erinnert mich auf jeden Fall an meine Anfangszeiten, da habe ich sowas noch selber gelötet.
Ja, erinnert mich auch ein bisschen daran, dass ich versucht habe, mal so ein Live-Rack zu optimieren und mir auch so Klinken so kurz wie möglich zusammengelötet habe, damit das alles schön ins Case passt.
Ja.
ja, sieht aber auch ein bisschen nach Rock'n'Roll aus.
Sieht auf jeden Fall nach Rock'n'Roll aus. Ist am Ende schon komplett ausgefranst und da kommt kein Ton mehr raus, sage ich mal.
Soll ich mal reingreifen?
Greif du mal rein.
Okay. Eine Kork-Maske. FFP2-Maske? Was ist das?
Wahrscheinlich.
Ich glaube eher nicht.
Ja, nee.
Cool. Aber sieht hübsch aus.
Ja, ja, die finde ich auf jeden Fall, die würde ich auf jeden Fall lieber tragen als die weißen Masken. Das ist schon
darfst
mal
du gerne behalten.
Juhu.
Ja, es sind sogar zwei, ne? Ich kriege auch eine. Yeah. Ich nehme die einfach mal raus.
Ja, genau.
Ja.
Ja, damit ich einer schreie.
Klar, sehr bezeichnend natürlich für die aktuelle Zeit gerade. Haben wir ja schon kurz angerissen, das Thema. Wir sind natürlich als Musiker so drauf, dass bitte doch jeder irgendwie das Nötige tut, damit wir durch diese blöde Zeit durchkommen und sich an die entsprechenden Maßnahmen hält und sich vielleicht auch impfen lässt oder nicht vielleicht. Ist natürlich eine riesige Kontroverse. Ich glaube, wir wollen jetzt nicht dieses Fass hier aufmachen.
Auf keinen Fall. Nein.
Aber da ihr diese Maske in diesen Ding gelegt habt, muss man das ja einmal kurz ansprechen. Also ja. Ich glaube, dass die tatsächlich, dass ich vielleicht, also keine Ahnung, so in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so, könnte ich das durchaus beibehalten.
Ja.
Aber die Zeit, wenn ich in der Bahn sitze und irgendwie 6 Stunden nach München fahre oder so, da freue ich mich drauf, wenn das dann irgendwann nicht mehr sein muss tatsächlich.
Ja. Ja, kann ich auch nur so unterschreiben.
Ja. Gut.
Next one.
What? Korg Synthesizer.
Oh yeah.
Analoge Grüße.
Ja, ich habe lustigerweise gerade, spiele ich viel mit einem alten Korg-Synthesizer rum, der Poly 61. Macht mir tierisch viel Spaß, da so ein paar Effekte noch mit
der Connoisseur.
Ja, genau, durchzuschleifen und es bringt richtig Bock. Also ja, vielleicht kann man das irgendwie bei Gelegenheit mal zeigen.
Bitte.
Was für Sounds da rauskommen.
Bitte.
Ich glaube, auf die Bühne. Doch, ich habe den auf der Bühne dabei.
Zum Teil was hat sogar. Denn, oder was hat dieses Gerät Spezielles für dich, dass du also, sagst so.
Ich habe da halt einen Sound gefunden. Das klingt so blöd, das ist so eine Sound, aber trotzdem, dafür ist es mir sogar jetzt schon wert, das mit auf die Bühne zu bringen, um diesen Sound zu spielen. Und den habe ich auch versucht, den auch weiter einfließen zu lassen. Und einen Song habe ich jetzt tatsächlich auch veröffentlicht mit meinem eigenen Projekt, wo der wirklich klar und deutlich zu hören ist, kann ich bei Gelegenheit darüber flanken.
Ja. Ist das öffentlich zugänglich?
Ja. 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 Der Song heißt Earthbound, ist quasi auf Spotify zu hören. Mhm. Schicke ich euch gerne mal einen Link.
Ja, sehr gerne.
Ja, ist echt
sehr
cool.
Ich finde das so krass. So. Ich habe das ja irgendwie miterlebt, als diese Dinge alle so auf den Markt ploppten.
Mhm.
Poly 61 war dann, als der rauskam, kann ich mich erinnern, dass alle gesagt haben, klingt total kalt. Was willst du mit dem Ding?
Aber das ist genau das Coole.
Und heute fahren unheimlich viele darauf ab. Wirklich auf den Poly 61, das ist krass.
Geil. Ja. Ja, ich habe ja meine Geschichte jetzt schon verschossen zum Korg Synthesizer. Nee, aber ich habe eine Zeit lang tatsächlich auch, wie heißt der? Der Vocoder, der mit dem Schwanenhals-Mikro, das
Mikro-Korg.
Kleine Ding.
Mikro-Korg.
Genau. Oh, ja. Ich hab einen Mikro-Korg, also den RSE, super geil. Habe ich als Talkback-Mikro benutzt. Und habe dann quasi
Chords
mit der Vocoder natürlich. So, ja. Das war immer sehr witzig. Also immer nur einmal in der Session, weil der Gag sich sehr schnell erledigt hat, aber das habe ich gerne gemacht, auf jeden Fall.
Okay, man kann es ja variieren so ein bisschen.
Genau.
Dann ist es dann auch irgendwann durch.
Genau.
Cool. Mhm.
Ja, ist noch vielleicht noch mal.
Ne? Ja, richtig.
Vielleicht können wir noch das Thema, wenn wir bei Cork noch sind, bei den Geräten, vielleicht können wir da nochmal kurz in die Mischertätigkeit reingehen. Weil bei dir kommen ja dann so Signale an.
Richtig.
Und eben hast du es ja gesagt, da muss mal ein Sound eine Oktave höher oder so. Ich mache das so klangkompositorisch. Mhm. Wie gehst du denn mit diesen Signalen um? Sind die für dich so absolut auf die 12 und du musst da gar nicht viel schrauben? Oder?
Wir versuchen immer an die Quelle zu gehen. Und das war jetzt auch total gut. Das haben wir auch, also hat Corona zu verdanken, hört sich blöd an. Aber ein positiver Nebeneffekt war, dass wir nicht bei uns im Studio geprobt haben, weil es da eben viel zu eng war, sondern dass wir in Übel und Gefährlich, dem legendären, tollen, besten Club Hamburgs, geprobt haben, mit viel Platz und Abstand und dann eben auch schon mit Pulten. Und da haben wir wahnsinnig viel, also gerade bei Keyboards, ne, weil wir jetzt auch zwei Keyboarder haben, geguckt, wer übernimmt was und was macht der Sound und passt diese Orgel zu dem Synthi und was layert man noch oben drauf. Da haben wir wahnsinnig viel Zeit mit verbracht, die Sounds eben erstmal zu designen quasi. Also mach nochmal ein bisschen, nimm mal den Hall runter oder mach mal ein bisschen Hall drauf. Ja. Vielleicht da ein Low-Cut rein, der ist so ein bisschen zu schrill, dass das alles irgendwie zusammenpasst, dass ich eben am Pult nicht von Song zu Song komplett EQing ändern muss oder so. Ja. Da haben wir sehr, sehr viel Zeit mit verbracht und das hat sich sowas von ausgezahlt. Das ist echt der Wahnsinn. Also,
ja.
Und das heißt, du setzt das um mit Cork Nautilus, Vox.
Genau. Das Setup ist jetzt gerade der Nautilus, Vox Continental Orgel.
Prolog.
Und der Prolog.
Und Jones hat noch Jones den SV2. Den haben wir, weil Jones ist eigentlich ja so eine Art Keyboarder, der spielt, eigentlich ist sein Instrument des Rhodes. So. Mhm. Der ist so Synthi-mäßig gar nicht so drin in der Welt. Mhm. So. Und für die Platte davor, für die Hammer und Michel-Platte, war uns das Rhodes aber so ein bisschen, was sollte ja so ein bisschen mehr zerrende Gitarren und ein bisschen aggressiverer Sound sein, da war uns das Rhodes einfach ein bisschen zu gefällig. Da haben wir das SV dann entdeckt und lieben und schätzen gelernt, weil das halt diese geilen Voli, die man dann auch noch mit der Röhre anzerren kann und so, das war perfekt dann.
Ja, stimmt, diese Amp-Simulationen, die können richtig braten.
Genau.
Ich habe jetzt auch gerade in der Clouseau-Band das SV2 und da haben wir jetzt für Gewinner, das ist ja quasi damals ein Woolly oder ein Rhodes mit Amp gewesen.
Ja.
Dann sagte nur, endlich haben wir den Sound gefunden.
Geil.
Weil das ist ja auch wirklich der Song fängt wirklich damit an und das ist echt cool. Mhm. Also das
Geiles
klingt Gerät einfach geil. Fall. Und das nochmal zu dieser Direktheit, ne, mit diesem direkten Signal. Also da kommt alles quasi so direkt aus dem Gerät schon so an, wie man es braucht und
ja, das stimmt natürlich. Du musst nicht wie beim Rhodes oder bei einem echten Wurlitzer noch die Geräte, die Preamps und Pedal und das ganze Zeug, wo du dann eigentlich beim Spielen, ich glaube, schneller mal daneben trittst und irgendwas anderes am Start hast.
Ja, und auch Fehlerquellen sich summieren sozusagen.
Ja.
Voll. Ich bin schon ganz nervös. Ich will wissen, was hier noch drin ist. Wow. Gaffer! Gaffer hält die Welt zusammen. Ja, ohne Gaffer würde es nicht eine einzige Live-Show auf dieser Erde geben.
Nee, das stimmt.
Ja. Also, ich weiß nicht, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist das Wichtigste von allem. Ja. Vor Gaffer kommt nichts.
Mich erinnert das irgendwie an meinen Austausch damals in Amerika. Mein Austauschschüler hat sein Auto damit auch zusammengeklebt, dass das kaputt war.
Also das stimmt, das sieht man häufiger.
Es hält einfach
auf Fenster
überall.
Und so.
Ja, wie gesagt, Gaffer hält die Welt
blöd
zusammen.
Blöd ist nur, wenn du die dann abmachst von den Kabeln. Das ist echt manchmal
das soll, ich habe mal den Fehler gemacht, das als Pultbeschriftung gleich so. Ich hatte nichts und dann habe ich weißes Gaffer genommen und auf mein Pult geklebt und habe einfach mal eben die Beschichtung von der schönen Armlehne sozusagen vom Pult einfach abgerissen mit dem Gaffer zusammen. Und in Amerika werden Idioten in Airlines an Stühle festgegaffert, wenn sie sich nicht an die Regeln halten.
Echt?
Habe ich gerade gelesen, ja.
Ja.
Also auch das, auch dafür ist es gut. Du bist dran.
Was haben wir denn hier noch? Ich glaube, das war's schon. Da ist jetzt noch ein Kork-Analog-Aufkleber.
Ah ja, das war es wahrscheinlich.
Ja.
Der ist aber auch schön.
Ja. Der sieht toll aus. Den müssen wir mal aufs Case kleben.
A world without limits. Ja, schön wär's, wenn wir diese Welt bald wieder haben.
Ja, ganz genau.
Absolut. Irgendwas ist da aber noch.
Ich
finde noch was. Guck mal. Ach, wie geil.
Das ist ein Tuner einfach, ne? Das hatte ich nämlich auch. Ich hatte mal so einen geilen kleinen, was war denn das? Der hatte so einen geilen Touch-Ding, so ein Mini-Kork-Ding auch. Da konnte man irgendwelche.
Oh, es gibt so viele davon.
Das war so geil. Das hatte ich tatsächlich am FOH und habe teilweise damit so ein.
Ach so, du meinst gar kein Metronom, sondern
so ein winziger. Nee, gar nicht. Das sah ähnlich aus wie dieser Tuner, den ich gerade in der Hand halte. Und den hatte ich am FOH. Ich habe ja teilweise dann gerade so bei Rap-Shows, ne, da ist ein DJ auf der Bühne und ein Rapper. Und wenn man das noch eben irgendwie so ein bisschen aufpimpen will, habe ich dann vom Pult aus auch ab und zu mal so Kleinigkeiten mitgehabt. Und da war auch so ein ähnliches Ding dabei. Deswegen dachte ich gerade, das wäre das. Aber das ist ein Tuner und ein Metronom und natürlich eher für die Musiker interessant.
Ja, also vielleicht auch mehr für die Gitarristen als für die Keyboarder.
Ich glaube auch, den Nautilus musst du nicht so oft tunen, oder?
Naja, wer weiß, vielleicht so die alten Synthes, so, da kann man dann auch nochmal ein bisschen nachtunen, aber das macht es ja auch manchmal aus.
Absolut.
Das Detune vor allem finde ich eher spannend als das Tune.
Sehr richtig.
Aber,
Also wenn du ein Ape Odyssee hast, dann brauchst du einen Tuner.
Ja.
Weil der rastet nicht ein, das ist Free Float.
Stimmt.
Für mich wäre eher die Tap-Tempo-Taste interessant gewesen.
Stimmt.
Weil wir ja tatsächlich bei Jan, da läuft ja auch nichts mit, gar nichts, auch kein, also Joost, glaube ich, hört ab und zu mal in einen Klick rein, um zu wissen, wie
noch?
Ist das Tempo. Ne? Genau, ja, kommt, oder was ist das Tempo vom nächsten Song? Aber das ist alles frei. Ne? Es wird frei gespielt. Das heißt, da ist es manchmal total gut, einen Tab zu haben, um zu gucken, wie muss ich das Delay, auf welche Zeit stelle ich das Delay ein und so. Ne? So dafür, das wäre dann meine Anwendung für dieses Gerät.
Wir sind ja hier an einer echt schicken Location und ihr habt schon so viel gesehen. Habt ihr irgendwie so Lieblingsbühnen?
Natürlich.
Ja, sag mal.
Also bei mir ist es natürlich in erster Linie, also Open Air ist immer geil, akustisch, weil du keine Reflektionen hast, so die dann mir den Job schwierig machen. Deswegen ist es bei mir in erster Linie das Ding, also und wenn es Indoor-Locations, meine absolute Lieblingslocation in Deutschland ist die Jahrhunderthalle in Frankfurt. Die ist nicht nur akustisch unfassbar geil, sondern auch noch wunderschön von innen. Und
ja, das stimmt.
Also es ist eine geile Location. Da habe ich noch keine schlechte Show gehabt. Frankfurt ist sowieso, was so Clubs, Musik und das alles angeht, eine mega geile Stadt. Ja. So immer geiles Publikum.
Alte Oper gibt's da noch.
Alte Oper gibt es auf jeden Fall. Genau, das wäre für Deutschland auf jeden Fall meine Lieblingslocation. Wenn es um Open Air geht, ist das auf jeden Fall eine, die auch zu den schönsten gehört. Aber wie alle Open Air Locations in Deutschland gibt es immer ein Arschloch, was in der Nähe wohnt. Hier können wir den gerade sehen, auf der anderen Seite des Rheins, der gegen die Location klagt, weil dem auf seinem Balkon abends das auf die Nerven geht, wenn er noch in bei 54 dB, was und nichts
Jan,
ist.
Jan Kasper macht ja auch immer gehört. Noch einen Ticken lauter.
Auf jeden Fall. Und das ist leider, also zum Beispiel Hamburg Stadtpark ist auch so eine wunderschöne Location, die hat genau dasselbe Problem.
Ja,
so, da kannst du nicht mehr laut machen, so Trabrennbahn. Also es gibt so viele geile Outdoor-Locations, die kaputt gemacht werden von Leuten, die klagen und eben, dass die Politik sich da auch nicht irgendwie stark macht für die Kultur. So, ich verstehe, dass das einen nervt, natürlich, wenn hier 30 Konzerte im Sommer sind, aber man kann ja irgendwie versuchen, sich anzunähern, aber es gibt halt Leute, die sind so stur, die wollen das nicht und deswegen machen die leider ganz viele Outdoor-Locations kaputt. Sorry, ich laber.
Erzähl. Also ich dachte gerade nur, also eine Location, wo ich gerne mal spielen würde, was bis jetzt noch nicht klappt, ist das Wattenschlick-Festival. Das ist ja direkt an der Nordsee. Das soll ziemlich cool sein. Meine Familie fährt da regelmäßig hin, weil wir da herkommen, also aus Oldenburg, und die sind immer so begeistert. Ich war selber noch nie da, aber da würde ich gerne mal hin. Das wäre bestimmt schön. Also stehen Bühnen zum Teil auch im Wasser so.
Geil.
Das ist cool.
War der schon mal? Da möchte ich auch mal hin.
Lorelei, ja, klar. Da Barrington Levy hat da gespielt und wir auch. Und dann waren wir auf der Lorelei. Und DJ Matt von den Beginnern, wir waren mit den Beginnern da, ist wunderschöne Location, hat eine Schwalbe gebaut und hat. Und es war ein windstiller Tag und er hat die so lange ausgecheckt und dann hat er die losgeschickt von oben. Und die ist wirklich geradeaus komplett einmal über den Rhein rüber und am anderen Ufer irgendwo gelandet. Das war sehr faszinierend.
Schöner Moment.
Absolut. Es war einfach yes. Deswegen werde ich Lorelei nie vergessen. Nein, aber auch, weil es eine wunderschöne Location natürlich ist.
Ja, ihr seid auch viel unterwegs und ihr seid jetzt froh, dass ihr wieder unterwegs seid.
Voll.
Trotzdem ist es natürlich auch so, dass möglicherweise auch schön ist, wenn man dann nach Hause kommt, dass man Rückzugsorte hat. Was ist da für euch wichtig? Was sind eure wichtigsten Rückzugsorte, Tankstellen?
Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall meine Familie, zwei Kinder, und das merke ich ja umso mehr, wenn ich weg bin, dass es so schwierig ist, manchmal so viel weg zu sein, und vor allem jetzt in dieser letzten Zeit, wo man ja fast irgendwie anderthalb Jahre am Stück Zeit hatte und dann ging es irgendwie wieder los und hatte man auch das Gefühl, ja geil, dass endlich wieder losgeht, und dann passieren auch spontan so viele Sachen auf einmal, dass das dann noch ein bisschen anstrengend sein kann. Dann, man hat sich ein bisschen dran gewöhnt, ein bisschen weniger zu machen, und es hat auf jeden Fall auch was Gutes. So. Und da merke ich, das ist dann doch das auch zu Hause sein und nicht nur irgendwie jeden Job versuchen hinzukriegen und zu machen.
Ich habe ja Gott sei Dank den eben diese beiden Standbeine, dass ich eben auch viel im Studio bin. Mhm. Dadurch bin ich jetzt nicht so viel. Also, ne, und Leute teilweise aus unserer Crew, die sind wirklich 300 Tage vom Jahr auf Tour. So, mhm. So ist das bei mir auf jeden Fall nicht. Deswegen ist für mich die Tankstelle eher der Gig.
Ja, okay.
Sozusagen, wo ich mich wieder auftanke für den Alltag sozusagen. Und ansonsten, ich wohne sehr elbnah und einfach dann, egal wie das Wetter ist, einfach mal runter an die Elbe. Das macht den Kopf für mich immer wieder leer, und das liebe ich.
Hamburg ist, was das angeht, ja auch ein spezieller Ort, oder?
Voll.
Also ist so ein bisschen so, du hast dieses Fernweh quasi greifbar. Und das
Hafenstadt halt, ja, ne? Ja, genau, klar, ja. Voll, auf jeden Fall.
Ja, ihr wollt gleich Musik machen.
Wir wollen und müssen gleich Musik machen.
Gleich Musik tatsächlich. Machen, genau.
Es bringt total Bock, hier zu sitzen und euch zu quatschen.
Ja.
Eigentlich will ich gar nicht weg, aber ich glaube, wir müssen mal langsam.
Ja, ich glaube auch.
Bei uns ist das tatsächlich so, dass die Gäste nicht nur ausreden dürfen, sondern die haben auch das letzte Wort. Also wenn ihr irgendwas Cooles, Nettes, Freundliches an die Welt da draußen habt, könnt ihr das jetzt gerne loswerden.
Ui. Etwas Freundliches, Kaspar.
Etwas Freundliches, doch, natürlich. Also wie gesagt, ich finde, wir sollten alle mal wieder ein bisschen uns einmal tief durchatmen und versuchen, auf einem Niveau miteinander umzugehen, das nicht nur über Schreien, Beschimpfungen, ich will das nicht, sondern einfach mal wieder aufeinander zugehen, miteinander reden, und dieses Ganze, was gerade so hochkocht, es nervt auf Dauer. Es macht mich sehr, beschäftigt mich sehr, und es geht mir auf den Geist, und ich versuche immer ruhig zu bleiben und mit Leuten zu reden, und das würde ich mir wünschen.
Sehr ein cool. Super, super Schlusswort, toll.
Ja. Ja. Aber den Johannes wollen wir nicht aussparen. Ja.
Nee, das würde ich, kann ich jetzt nicht mehr toppen.
The pressure is on.
Das ja. würde ich auch wollen.
Ja.
Schön.
Finde ich aber auch gut.
Ja.
Gerade die Musik trägt was dazu bei.
Ja.
Unbedingt.
Ja, genau.
Ja, vielen Dank euch.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, wirklich. Hat echt Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Voll.
Vielen Dank.
Top. Sehr gut.
Danke. Vielen Dank, Jörg.
Danke, Steffen.
Und danke der Crew.
Danke, Crew.
Okay. Yeah. Immer. Gut. Crew Love. Nie die Crew vergessen.
Ja, genau.